wirklich, dass es eine Revolution ist für die Energiewirtschaft und für die Energiewende. Weil es was ist, auf das wir lange gewartet haben, weil das wirklich die Energiewende voranbringen kann. Es ist wirklich ein ökonomisches Signal, was dazu führt, dass man das ganze System effizienter macht. Durch diese dynamischen Stromtarife werden die 80 Millionen Verbraucher in Deutschland dazu angereizt, dass sie dazu beitragen, dass man im gesamten System den Strompreis und die Stromkosten senkt.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Haben Sie sich schon mal mit dynamischen Strompreisen beschäftigt? Das sind Tarife, bei denen Ihr Strompreis mehrmals am Tag wechseln kann, je nachdem, ob der Strom an der Strombörse gerade billig oder teuer ist. In der Photovoltaikbranche ist rund um diese dynamischen Tarife gerade ein kleiner Hype ausgebrochen, denn die Tarife versprechen hohe Einsparungen und sollen auch noch sehr netzdienlich sein. Manche Marketingbotschaften versprechen bis zu 2000 Euro Einsparung im Jahr. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, na hoppla, meine Stromrechnung ist ja gar nicht so hoch. Wie kommen die auf solche Summen? Mein Kollege Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine, hat sich das genau angeschaut und mit ihm möchte ich heute klären und diskutieren, was man wirklich sparen kann und welche Technik man dafür braucht. Hallo Michael.
Hallo Cornelia.
Du hast den ganzen Themenkomplex zu dynamischen Stromtarifen, Energiemanagement, Heimspeichern und steuerbaren Verbrauchern für unsere letzte Ausgabe des PV Magazines recherchiert und wir hatten auch ein Live-PV Magazine Focus Event auf der Intersolar dazu, das du vor 300 Gästen moderiert hast und natürlich vorher vorbereitet hast. Das war fürs Fachpublikum hochinteressant und ich kann nur jedem empfehlen, das Magazin zu kaufen und die Details nachzulesen. Aber sind denn dynamische Tarife für uns alle interessant und wichtig? Für Leute mit Photovoltaikanlage und ohne, für Einfamilienhausbesitzer und auch für Mieter? Was würdest du sagen?
Ja, also man muss das sich schon im Detail angucken. Das machen wir jetzt vielleicht gleich in der nächsten halben Stunde ungefähr. Also es ist vor allem deswegen interessant, weil die dynamischen Tarifanbieter nicht nur dynamische Tarife anbieten, sondern auch eine günstigere Kostenstruktur haben. Das muss man voneinander trennen. Also man kann da wirklich günstige Strompreise kriegen, weil die auch den Strom anders beschaffen. Aber nicht alles hat damit zu tun, dass sie dynamisch sind. Und vielleicht sollten wir das aufdröseln. Und das müssen wir wirklich aufdröseln für Leute mit Photovoltaikanlage und Leute ohne Photovoltaikanlage. Bei denen ohne Photovoltaikanlage ist natürlich immer die Frage, unabhängig jetzt von diesen strukturell besseren Kosten, was sie überhaupt unternehmen können, um von dieser Dynamik zu profitieren. Weil dazu muss man ja sich auch irgendwie anpassen. Und vielleicht sollten wir darüber als erstes mal reden.
Dynamische Stromtarife. Wir wollen ja heute einmal ausführlich darüber sprechen. Die gibt es ja schon eine Weile, die sind ja nicht ganz neu. Aber warum spielen sie jetzt gerade so eine große Rolle?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt die ja schon seit, du hast es gerade gesagt, also ich würde sagen seit mindestens 3 Jahren. Die Pioniere waren Avatar und Tibber. Und so die Eingeweihten, gerade auch in der Photovoltaikbranche, die kannten die damals auch schon. Und man konnte die auch schon nutzen. Aber es wurde gar nicht so viel darüber gesprochen. Und dieses Jahr fangen sie plötzlich alle an, darüber zu sprechen. Und ein Grund ist ein regulatorischer. Ab nächstem Jahr müssen alle Stromanbieter so einen Tarif anbieten. Also auch wenn man bisher bei seinem örtlichen Stadtwerk war oder ist, dann kann bei seinem Stadtwerk bleiben. Aber das Stadtwerk muss dann auch einen dynamischen Tarif anbieten. Das heißt, ein Strompreis, der nicht immer am Tag gleich hoch ist, sondern schwankt. Und deswegen reden jetzt gerade viele davon. Das andere ist, dass Elektroladen gerade oder seit 1-2 Jahren ein großes Thema ist. Wärmepumpen sind ein relativ großes Thema. Und du hast am Anfang gesagt, meine Stromrechnung ist ja viel kleiner. Wie kann ich dann so viel Geld sparen? Wenn ich eine Wärmepumpe und ein Elektroauto habe, dann kann ich zwar insgesamt Geld sparen, aber erstmal wird die Stromrechnung höher. Das heißt, am meisten kann man natürlich einsparen, wenn man möglichst viel Strom verbraucht. Und deswegen kann das dann auch hinkommen mit diesen hohen Einsparwerten. Ansonsten ist es auch eine Marketingfrage. Die Unternehmen, die versuchen da natürlich immer neue Themen aufzumachen. mit denen sie auch Leute überzeugen können, dass sie jetzt was Schönes Neues machen. Und dieses Jahr, da promoten eben viele, dass ihre Energiemanagementsysteme mit dieser Dynamik umgehen können.
Und wenn ich jetzt noch kein Energiemanagementsystem habe, wenn ich einfach nur einen ganz normalen Stromzähler habe, kann ich dann diese dynamischen Stromtarife nutzen oder kann ich davon profitieren?
Also theoretisch ja. Also wenn man dynamische Stromtarife nachhaltig nutzen will, und vielleicht kommen wir auch gleich dazu, was nachhaltig bedeutet, weil ich finde wirklich, dass man jetzt auch ein bisschen aufpassen muss, dass wir jetzt nicht ins Klein-Klein der Ökonomie gehen, weil ich finde wirklich, dass es eine Revolution ist für die Energiewirtschaft und für die Energiewende. Weil was ist, auf das wir lange gewartet haben, weil das wirklich die Energiewende voranbringen kann. Dann muss man es aber nachhaltig nutzen. Und um es nachhaltig zu nutzen, braucht man ein sogenanntes Smart Meter und Smart Meter Gateway. Und in der Regel werden die Anbieter auch wollen, dass man sich so eins einbauen lässt. Das kann man auch machen. Das ist ja jetzt auch kein großes Problem, aber man bekommt es halt heutzutage nicht überall. Das ist wirklich ein Flaschenhals. Das sogenannte Smart Meter Rollout, kann man ja auch in der Zeitung lesen. Darüber wird in Deutschland seit 10 Jahren gesprochen und es stockt. Aber auch das ist eine regulatorische Änderung, die auch zum nächsten Jahr beginnt. Und auch das ist ein Grund, warum man jetzt darüber redet. Ab nächsten Jahr ist es so, dass man einen Anspruch hat. Also wenn ich als Mieter oder Hauseigentümer oder Verbraucher ein sogenanntes intelligentes Messsystem oder Smart Meter plus Smart Meter Gateway wünsche, dann habe ich einen Anspruch darauf, das zu bekommen. Und das hilft natürlich den Anbietern dieser Stromtarife sehr, dass das promotet wird oder dass man das umsetzen kann. Es gibt allerdings auch Anbieter, die, ich würde mal sagen, im Vorgriff daraus schon mal Kunden sichern wollen. Und die bieten dann an, dass man so einen Aufsatz für den Stromzähler bekommt, der den Stromzähler ausliest und dann übers Internet die Werte an den Anbieter sendet. Man bekommt dann als Verbraucher eine Abrechnung, als ob man einen dynamischen Strom, als ob man diese Dynamik wirklich nutzt. Aber energiewirtschaftlich nutzt man sie überhaupt nicht. Das ist genau genommen, zahlt das Unternehmen, der Anbieter an der Stelle drauf. Und ich denke mir, die machen das zur Kundenbindung, weil die davon ausgehen, dass man dann doch in absehbarer Zeit einen Smart Meter bekommt und das dann richtig abgerechnet werden kann.
Das heißt, die rechnen bei mir so ab, als hätte ich mich dynamisch verhalten, aber der Netzbetreiber hat davon praktisch nichts gemerkt.
Ja, also da müssen wir ein bisschen genauer in den Energiemarkt reingucken. Also es ist ja so, dass der Strom immer dann verbraucht werden muss, wenn er produziert wird. Es gibt fast keine Speicher im Netz. Also es gibt zunehmend Speicher, aber sehr insgesamt, gemessen am Gesamtverbrauch, ist es ja nicht viel. Und deswegen muss jeder Versorger, bei dem man seinen Strom braucht, der muss am Tag vorher sagen, also meine Stromkunden am nächsten Tag um 11 werden so und so viel Strom verbrauchen, um 1 so und so viel Strom und so weiter, für jede Stunde, für jede Viertelstunde irgendwann. Das wird, je näher man an den Zeitpunkt rückt, immer kleinteiliger. Gleichzeitig sagen die Erzeuger, wie viel Strom sie erzeugen oder auf den Markt bringen wollen oder für welchen Preis auf den Markt bringen können, um 11 Uhr, um 12 Uhr und so weiter. Und das findet alles am Tag vorher statt, am sogenannten Day-Ahead-Markt. Und dann wird festgelegt, wer wann wie viel Strom an wen verkauft. Das ist das Ideale. Und dann muss man natürlich am nächsten Tag auch kontrollieren, stimmt denn das, was man am Tag vorher gesagt hat? Und es stimmt natürlich sowieso nicht immer, da gibt es dann auch Möglichkeiten, es gibt den sogenannten Intraday-Markt, das kann man schon alles lösen. Wenn man zu stark davon abweicht und es nicht weghandelt, dann gibt es manchmal Strafzahlungen für die Versorger. Die haben aber natürlich ein Interesse, das dann irgendwie hinzubekommen. Aber diese Abrechnung funktioniert ja gar nicht, wenn ich nicht ein Messgerät habe, einen Zähler zu Hause habe, der genau feststellen kann, wann, in welcher Stunde ich wie viel Strom verbraucht habe. Und diese Leute, und das ist ja die Mehrzahl der Verbraucher, so funktioniert das Netz ja die ganze Zeit. Jetzt gibt es in Deutschland 80 Millionen Menschen, ich weiß nicht, wie viele Haushalte, vielleicht 30 Millionen, 40 Millionen. Bei so einer großen Menge, die verhält man sich statistisch. Das heißt, man weiß, alle Verbraucher zusammen, da weiß man ziemlich genau, was die am nächsten Tag verbrauchen. Das nennt man Standardlastprofil. Und die Leute, die keine zeitaufgelösten Zähler haben, die sozusagen das wirklich jede Stunde messen können, die werden alle nach diesem sogenannten Standard-Lastprofil behandelt. Das funktioniert, aber das funktioniert natürlich nicht, wenn ich mich dann auch noch nach den Stromtarifen richten will, weil man will ja gerade erreichen, dass wenn der Strom billig ist, was in der Regel bedeutet, dass man gerade viel Windstromerzeugung hat oder viel Solarstromerzeugung hat und wenig Gaskraftwerke hat am Netz, dann will man ja, dass die Leute Strom verbrauchen. Das kann man gar nicht abbilden mit so einem System, wo es nicht gemessen wird. Und deswegen, und das ist ja auch die Nachhaltigkeit an dieser ganzen Lösung, warum ich wirklich begeistert bin von dieser Lösung, dass das ja dazu führt, wenn es richtig abgerechnet wird, dass man einen Anreiz gibt an Verbraucher, aber genauso auch an die Industrie, und ans Gewerbe, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er erzeugt wird. Und es ist kein Zwang, man darf auch an den anderen Zeiten das verbrauchen, dann fährt halt im Zweifelsfall ein Gaskraftwerk an oder hoffentlich bald werden es auch zunehmend Speicher sein, die dann den Strom liefern. Aber dann ist halt der Strom ein bisschen teurer. Also es ist wirklich ein ökonomisches Signal, was dazu führt, dass man das ganze System effizienter macht. Genau genommen trägt man dazu auch nicht nur, damit auch nicht nur dazu bei, dass man für sich selber die Stromrechnung reduzieren kann. Man trägt auch dazu bei, dass man im gesamten System den Strompreis und die Stromkosten senkt. Das heißt, wenn viele Verbraucher das machen, sinkt auch der Strompreis für die Industrie.
Okay, also wir haben eine Prognose am Vortag, die prognostiziert zum einen, wie verhalten sich die Leute, also welchen Verbrauch haben wir zu den einzelnen Stunden, und die prognostiziert auch, welche Erzeugung wir haben, also wie viel Windstrom wir haben, wie viel Solarstrom wir haben. Also, und aus diesen beiden Sachen ergibt sich ein Strompreis, der ist manchmal teurer und manchmal günstiger im Laufe des Tages. Und jetzt passiert es doch aber, dass die Teilnehmer, die jetzt einen dynamischen Stromtarif haben, wechseln von den teuren Stunden auf die günstigen Stunden, richtig?
Genau.
Und also wenn das jetzt viele machen, dann braucht doch früher oder später der Anbieter für diese dynamischen Stromtarife auch eine Prognose darüber, wie viele Leute dann wechseln, oder?
Also jetzt wird es wirklich schon sehr technisch. Das ist richtig, das braucht man. Jetzt kommen wir in die Richtung Energiemanagementsysteme. Deswegen die fortschrittlichen Energiemanagementsysteme, die geben auch wiederum eine Rückmeldung an den Versorger, der die dynamischen Tarife bereitstellt, wie es gedenkt, am nächsten Tag auf Basis dieser Vorhersagen seinen Stromverbrauch zu verändern, zeitlich. Und damit können die Versorger wiederum arbeiten und es wird noch komplizierter. Es gibt nämlich nicht nur den Day-Ahead-Markt, sondern auch den Intraday-Markt und die können dann mit diesen Strommengen am Intraday-Markt handeln.
Und durch diesen Handel oder auch durch diese Verschiebung der Lasten kann man jetzt Geld einsparen als Kunde, ja? Wie hoch sind denn so eine finanziellen Anreize?
Also im Augenblick gibt es das ja erst in Bezug auf den Day Ahead, also den Handel am Vortag. Den kann man relativ einfach berechnen. Da kann man sich Zeitreihen runterladen. Wie waren denn die Day Ahead Preise für jede Stunde des Jahres, also 8000 Werte ungefähr pro Jahr in den letzten Jahren? Und dann kann man sich einen Haushalt überlegen, damit er schön viel verbraucht, sonst spielt es ja, wie gesagt, nicht keine so große Rolle, der zum Beispiel eine Wärmepumpe hat, der jetzt nicht super ist, der isoliert ist, aber nicht super isoliert ist, ein Haushalt, der ein Elektroauto hat, wir haben jetzt hier auch wir haben das gerechnet bei PV Magazine für unsere Juni-Ausgabe, da kann man das nachlesen, das 15.000 Kilometer fährt und die Hälfte davon lädt man zu Hause, die andere Hälfte lädt man vielleicht woanders, da kann man das ein bisschen spielen. Und wenn man sich das
Wie
anguckt,
hoch war jetzt der Stromverbrauch in diesem Haushalt insgesamt ungefähr?
ungefähr 11.000 Kilowattstunden.
Ah ja.
Und dann kann man sich eben überlegen, dann muss man sich natürlich auch noch überlegen, wann der, also weil wir haben jetzt ja wirklich ein einfaches Modell gemacht, wir sind hier keine Analysten, aber man kann halt auch mal einfache Abschätzungen machen. Das Elektroauto braucht ungefähr jeden Monat gleich viel, die Wärmepumpe braucht natürlich im Winter mehr als im Sommer, da kann man sich auch statistische Daten runterladen, wie das so in der Regel ist. Und wenn man sich das überlegt, dann ist natürlich klar, dass man im Winter schon mal höhere Einsparpotenziale hat. Und dann muss man sich noch überlegen, wie berechnet man diese Verschiebung? Da haben wir uns überlegt, naja, nehmen wir mal an, der Haushalt zieht den Strom nicht gleich verteilt über den Tag, sondern nimmt den Strom immer dann an den 3 Stunden eines Tages, wo er am günstigsten ist. Also er nimmt schon jeden Tag den Strom, den er an dem Tag braucht, aber immer an den 3 günstigsten Stunden. Und wenn man sich das anguckt, dann konnte man mit diesem Haushalt im Jahr 2023 479 € sparen.
Also 479 Euro von was? Vielleicht erst noch mal die Frage.
Naja, von 479 € konnte man, das muss man vielleicht auch dazu sa sagen, konnte man sparen dadurch, dass man, ich würde jetzt sagen, das Verhalten anpasst und immer zu den drei günstigsten Stunden den Strom bezieht. Aber die Idee ist ja, dass man das ohne Komforteinbuße macht, also Buße macht, so dass man es eigentlich gar nicht merkt. Da muss man sich natürlich überlegen, inwiefern das möglich ist, aber wäre sozusagen der Maximalwert. Und du spielst jetzt darauf an, was sozusagen die Gesamtkosten sind, muss man sich jetzt mal überlegen. 10, 11.000 Kilowattstunden, sagen wir mal, also wir nehmen jetzt mal einen realistischen Strompreis, letztes Jahr 35 Cent, das wären dann ungefähr 3.500 bis 4.000 €. Das heißt, man würde ungefähr 10%, 10, 11% dadurch sparen. Da haben wir jetzt allerdings noch nicht reingeguckt, nicht berechnet, was die strukturellen Vorteile dieser Stromanbieter sind. Die kommen noch dazu.
Was meinst du mit strukturellen Vorteile der Stromanbieter?
Naja, diese 479 €, die spart man dadurch, dass man den Strom zu anderen Zeiten verbraucht, als man es vielleicht ohne Intelligenz und ohne Steuerung verbrauchen würde. Rein auf Strombörse. Also man guckt, was kostet der Strom an der Strombörse, wenn ich ihn jede Stunde gleich viel verbrauche, im Vergleich dazu, was kostet der, wenn ich den Verbrauch auf 3 Stunden konzentriere. Das sind ja noch nicht die realen Strompreise, weil da kommen ja noch Netzgebühren drauf, da kommen noch Steuern drauf, da kommen bei Stromanbietern noch Margen drauf und so weiter. Deswegen.
Ja, weil die normalen Energieversorger ja ungefähr 50% durch Steuern, Gebühren, Netzkostenaufschlag
Ja,
haben.
die kommen ja
So.
da auch dazu drauf. Um die kommt auch der dynamische Stromanbieter nicht drum rum. Aber jetzt komm mal, du hast ja nach den strukturellen Vorteilen gefragt. Der Punkt ist, dass wenn man, also wir können ja mal beim BDEW, dem Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, anfangen. Der macht schöne Statistiken. Wirklich sehr hilfreich und sehr umfangreiches Datenmaterial. Und da kann man sich zum Beispiel runterladen, was waren die durchschnittlichen Strompreise in einem bestimmten Jahr. Selbst für 2024 gibt es da schon ein Szenario. Gucken wir uns mal 2024 an, was der BDEW sagt. Der BDEW sagt, die Stromkosten sind ja mittlere Werte, 42 Cent pro Kilowattstunde. Da gibt es dann ein Kuchendiagramm und da sagt er, dass 19 Cent für die Strombeschaffung nötig sind. Wenn ich jetzt rein an die Strombörse schaue, dann kostet die Strombeschaffung aber nur 6 bis 7 Cent. Da ist eine Differenz dazwischen und die ist ziemlich hoch. Und diese Differenz, da sind Margen drauf, da spielt aber auch eine Rolle, dass die meisten Stromversorger nicht am Spotmarkt einkaufen. Diese 6 bis 7 Cent, die kommen zustande durch der Strom am Spotmarktwert, an dem sich die dynamischen Tarife orientieren, sondern die Stromversorger kaufen in der Regel am Terminmarkt ein. Das heißt, die sichern sich schon einige Jahre im Vorfeld den Strom für 12 Uhr morgen. Und das in der Regel sind diese Terminmarktwerte teurer als die Spotmarktwerte. Für mich ist es eine Und das ist einer der Gründe, warum die dynamischen Stromanbieter günstiger sein können. Und die bieten im Übrigen auch ganz klassische Stromtarife ohne jegliche Dynamik an und sind da ziemlich günstig.
Ich würde ja auch sagen, die sind deswegen so günstig, weil sie halt an der Sicherheit sparen. Also wenn man einen dynamischen Stromtarif nimmt, dann hat man ja schon das Risiko, dass im Fall einer Krise, wie wir es ja hatten, Ukraine-Krieg, Gaskrise, dass dann die dynamischen Strompreise ja rasant steigen.
Das ist richtig. Deswegen, also diese Frage stelle ich mir auch, wie das langfristig aussieht. Also ob das wirklich so ist, dass Spotmarktpreisbeschaffung immer günstiger ist als Terminmarktpreisbeschaffung. Das ist natürlich klar, dass das der Fall ist, wenn die Preise fallen. In den letzten 3 Jahren sind die Preise von dem Ukraine-Krieg hoch auf wieder die Werte von ungefähr 2021 gefallen. Bei fallenden Preisen muss der Terminmarkt teurer sein als der Spotmarkt. Allerdings habe ich diese Frage auch Energiemarktexperten gestellt und die meinen, naja, Terminmarkt ist tendenziell immer ein bisschen teurer, weil man für diese Absicherung eben auch Geld bezahlt. Allerdings ist die Frage, wie viel und ob das wirklich so viel ist, wie es im Augenblick diese Preisdifferenz widerspiegelt, das bezweifle ich. Und ich habe aber auch zum Beispiel Rabotage damit konfrontiert. Das ist einer der Anbieter für dynamische Stromtarife. Der CTO war auch bei uns auf unserem PV Magazine Focus Event auf der Intersolar. Und er hat gesagt, selbst im Winter 2022, als die Strompreise wirklich das extrem hoch hatten, war der durchschnittliche Strompreis für einen Standard-LAFS-Profil-Kunden bei Ihnen bei 31,5 Cent, obwohl Sie am Spotmarkt eingekauft haben. Das heißt, selbst damals sind die Preise im Mittel nicht durch die Decke gegangen. Natürlich gab es Stunden, da hat der Strom 70 oder 80 oder vielleicht sogar noch mehr Cent gekostet. Und wenn man dann seine App hat und sieht, ich habe einen dynamischen Stromtarif und da taucht plötzlich 80 Cent pro Kilowattstunde auf, da kriegt man natürlich einen Schreck. Aber wenn diese 31,5 Cent pro Kilowattstunde stimmen, dann gehe ich mal von aus, dann heißt das, selbst damals war das Risiko eigentlich begrenzt.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt von vorhin. Du sagtest, diese 479 Euro spart man, wenn man die drei günstigsten Stunden am Tag nimmt, ohne Komforteinbußen. Und wenn ich höre, okay, manchmal ist der Tarif also womöglich sehr teuer, dann würde man ja einiges unternehmen, um den Strom in dieser Stunde dann eben nicht zu verbrauchen. Also was kann ich tun, damit ich das schaffe, dass ich nur die drei günstigsten Stunden im Haushalt nutze?
Ja, das ist eine gute Frage und da kommen wir auf den kleinen Widerspruch hin, weil dazu muss ich ja meine Lasten, also meine Verbraucher zur richtigen Zeit einschalten. Wo das ziemlich einfach geht, ist beim Elektroauto, zumindest im klassischen Szenario. Das klassische Szenario ist, ich komme abends nach Hause, da stecke ich das Elektroauto ein und dann sage ich dem Elektroauto: Du musst nicht sofort laden. Ich will morgen früh um 8 Uhr losfahren. Mir ist wichtig, dass ich morgen früh um 8 Uhr so viel Strom geladen habe, dass ich damit 150 Kilometer fahren kann. Und dann habe ich eine App im Hintergrund. Da gibt es diverse Anbieter. Das steuert dann die Ladung des Elektroautos so. Das hat er auch die Strompreisszenarien, kennt ihn, der Ahead-Marktpreis. Und das kann dann in dem Moment das Auto laden, wo der Strom am günstigsten ist. Das heißt, beim Elektroauto kann ich, ob das dann die drei günstigsten sind, das kann man jetzt so pauschal natürlich mal nicht sagen, da müsste man das schon mehr im Detail analysieren, aber da hat man schon ganz gute Chancen, dass man günstig laden kann. Bei der Wärmepumpe, es gibt diesen Tarif, zum Beispiel Rabotchart, wie gesagt, war auf unserem Event, die sagen, die haben auch einen Wärmepumpentarif. Das heißt, auch wenn die Wärmepumpe steuerbar ist, über die App, das wird nicht mit allen Wärmepumpen der Fall sein, dann kann man die Wärmepumpe in Maßen auch verschieben auf diese günstigsten Stunden. Das dürfte aber, das kann man sich jetzt auch überlegen, im Winter, da läuft eine Wärmepumpe oft durch, da hat man da relativ wenig Verschiebepotenzial. Im Sommer hat man wahrscheinlich mehr Verschiebepotenzial. Wenn das nicht so einfach geht, dann bräuchte man einen Speicher, um das zu machen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt: Derjenige, der keine Photovoltaikanlage hat, hat ja in der Regel auch keinen Speicher.
Ja.
Das heißt, der wird vermutlich nicht in der Lage sein, die 479 Euro zu realisieren. Was allerdings nicht heißt, dass er gar nichts realisieren kann. Also ich habe mir das auch mal angeguckt, wenn man das Auto alleine nimmt. Also das Auto trägt ungefähr 90 Euro dazu bei und die Wärmepumpe trägt ungefähr auch 90 Euro. Na, das kommt nicht hin, dann wären wir erst bei 180. Aber das Auto trägt schon einen großen Teil dazu bei. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, worauf sich diese 90 bezogen haben. Es geht hier um viele Zahlen, wie wir hören. Und deswegen sage ich es auch nochmal, also ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht rein auf Zahlen reduzieren. Denn da vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Der Effekt ist eigentlich toll im Stromsystem.
Okay. Also am besten klappt es, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn man also einen hohen Stromverbrauch hat, durch eine Wärmepumpe und ein Elektroauto seine Verbräuche schon generell verschieben kann und idealerweise mit einem Batteriespeicher sogar noch weiter sozusagen rausgehen kann aus den teuren Zeiten und rein in die günstigen Zeiten. Wie groß müsste denn also ich meine, wenn man einen hohen Stromverbrauch hat, braucht man wahrscheinlich auch einen relativ großen Speicher dazu, oder wie ist das Verhältnis?
Ja, da kann man sich ja angucken, also eine Wärmepumpe im Winter, die jetzt da in dem Szenario, die braucht am Tag ungefähr 30 Kilowattstunden Strom. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Strom in 3 Stunden einspeichern will, damit sie den ganzen Tag lang die Wärmepumpe betreibt, dann brauche ich ungefähr einen 30 Kilowattstunden großen Speicher. Und da sieht man schon, also das wird man Nur, also das ist auch kein ökonomisches Modell mehr, wenn man einen Speicher in dieser Größenordnung kauft, um dann von dynamischen Stromtarifen zu profitieren. So groß sind die Einsparungen dann doch nicht.
Aber ich habe ja auch noch eine Photovoltaikanlage, die kann ja auch schon einen großen Teil des Tages
Ja,
abdecken.
du hast eine Photovoltaikanlage, aber bisher haben wir ja über die
Nee, aber
geredet, die
wir haben ja
keine
gesagt, die
haben.
Leute, die Speicher haben, haben in der Regel auch eine Photovoltaikanlage. Und die
Genau,
haben ja dann
genau.
sowieso günstigen Strom im Sommer und auch in den Übergangszeiten. Die brauchen ja die dynamischen Tarife vielleicht gar nicht so dringend.
Genau, das ist halt der andere Punkt. Also wenn man eine Photovoltaikanlage hat und Speicher, das ist eigentlich der Punkt, über den wir gerne reden, weil wir schreiben ja viel für Leute, die Photovoltaikanlagen installieren oder wollen, oder Speicher. Die Leute brauchen die dynamischen Stromtarife von November bis Februar. Wenn die Photovoltaik, also von, weiß ich, hängt das ein bisschen von der Größe ab, der Photovoltaikanlage und vom Verbrauch, aber von März bis November hat man ja sowieso schon, bis Oktober hat man ja meistens mehr Strom, als man braucht. Also da hat man das Problem nicht, dass man dynamische Strom, dass man irgendwie noch billig aus dem Netz zukaufen muss. Da könnte man vielleicht eher darüber reden, ob man denn den Strom zu den teuersten Stunden am Tag einspeisen kann. Das ist auch noch ein interessantes Thema. Aber man braucht trotzdem ja noch Strom zwischen November und Februar. Und da kann man auch davon profitieren. Und jetzt muss ich hier wieder meine Grafik aufmachen, die wir da auch abgedruckt haben, die das schön zeigt. Man kann da schon auch relativ viel profitieren, weil die größten Potenziale sind im Januar, Februar, November und Dezember. Aber dann ist die Gesamteinsparung ungefähr bei 170 Euro, 180 Euro in dem Szenario. Kann ja auch ein bisschen anders sein, wenn man bisschen andere Dimensionen hat von den Komponenten.
Diese Strompreisschwankungen, die kommen ja nun zum einen durch die flexiblen Stromerzeuger, also durch die Solaranlagen und durch die Windstromanlagen zustande. Aber eigentlich ist ja der Strom, der da produziert wird, immer gleich teuer, würde ich sagen. Also das ist ja doch wirklich eine Sache zwischen Angebot und Nachfrage, oder? Warum ist der Strom an manchen
Ja, deswegen, also ich würde sagen, das ist nicht ganz richtig ausgedrückt, dass man sagt, dass es sozusagen von, also man braucht schon die Gaskraftwerke im System, damit es überhaupt einen Preis gibt. Also wenn es die nicht gäbe, dann würde der Preis immer nichts kosten, der Strom immer nichts kosten. Was nicht heißt, dass der Strom von der Sonne umsonst ist, das ist ja, wird ja auch manchmal vergessen, dafür muss man anfangen investieren in seine Photovoltaikanlage. Aber am Strommarkt ist es so, da kommen die Kosten dadurch zustande, dass ich eben doch noch in vielen Stunden des Tages andere konventionelle Kraftwerke brauche. Später werden sie dadurch kommen, dass ich die Speicher finanzieren muss. Also es ist nicht so, dass wenn wir mal keine Gaskraftwerke mehr haben oder nur noch wenig, dann wird der Strom trotzdem ab und zu noch was kosten, weil der Speicher muss auch bezahlt werden.
Okay, sprechen wir noch mal über den volkswirtschaftlichen Nutzen. Du sagst, es macht Sinn, seinen Verbrauch danach zu richten, wann der Strom billig ist, wann er teuer ist. Also nicht nur für mich persönlich ökonomisch, sondern auch für mein grünes Gewissen. Wie kommt das?
Naja, gucken wir uns doch mal an. Du hast es ja gerade schon erwähnt, wann der Strom teuer und billig wird. Also der Strom ist dann teuer, wenn man am teuersten, wenn die Gaskraftwerke angehen. Das heißt, keine Ahnung, sagen wir mal zu irgendeinem Zeitpunkt, wo in Deutschland 60 Gigawatt Leistung an Strom gebraucht wird und die erneuerbaren Energien nur 30 Gigawatt dazu beitragen, dann gibt es ein paar Kohlekraftwerke, da gibt es bisschen Stromimporte, das sind ja gar nicht so viel, das wird ja manchmal auch falsch dargestellt. Und dann gibt es eben Gaskraftwerke, es gibt auch noch ein paar Wasserkraftwerke, aber preissetzend ist immer in dem Moment das Kraftwerk, was am teuersten ist. Und das sind in der Regel die Gaskraftwerke. Und deswegen gibt es diese Stromspitzen. Und andererseits gibt es Zeiten, wo, und das wird zunehmen, je mehr Erneuerbare ausgebaut werden, wo die Erneuerbaren den ganzen Strombedarf decken. Und jetzt ist die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass der Bedarf entweder mehr in diese Zeiten mit niedrigem Strompreis geschoben wird oder die Erzeugung zwischengespeichert wird. Und durch diese dynamischen Stromtarife werden die 80 Millionen Verbraucher in Deutschland dazu angereizt, dass sie dazu beitragen, diesen Ausgleich wahrzunehmen. Es gibt auch noch andere, natürlich auch die Industrie kann davon profitieren und trägt dadurch bei. Man nennt das Flexibilitäten. Sie flexibilisiert ihren Verbrauch und kann dadurch verdienen. Aber in dem Moment, wo man davon verdient, reduziert man ja auch diese Differenz. Also in dem Moment, wo ich schaffe, meinen Verbrauch da rauszunehmen bei diesen hohen Zeiten, reduziere ich in diesen hohen Zeiten die Nachfrage und den Strompreis. Und dadurch ist es auch so, dass es insgesamt, ich meine, das ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben immer über das Jahr 2023 gesprochen, wo die Strompreise und die Fluktuationen noch relativ hoch waren. Das Analyseinstitut Enervis, die machen Strommarktbetrachtungen und Szenarien, wie sich die Preise am Strommarkt in den nächsten, ich weiß nicht wie viel, 20 Jahren entwickeln werden. Und die haben uns die Daten gegeben für ihr Strompreisszenario 2030, was sie am wahrscheinlichsten halten. Und wenn man sich das anguckt, da werden da die Einsparungen durch die dynamischen Tarife nur noch halb so hoch sein wie im Jahr 2023. Weil nämlich gerade durch diese Flexibilitäten ja der erwünschte Effekt eintritt, dass dieser Ausgleich stattfindet.
Aber jetzt hatte ich vor einer Weile mit einem Verteilnetzbetreiber gesprochen und der hatte wirklich Bedenken, wenn jetzt der Markt an einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt, dass jetzt die Preise sehr günstig sind, sagen wir fast null oder sogar negativ, dass dann alle ihre Verbraucher einschalten, sei es jetzt ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe und dann in dem Moment auch das Verteilnetz überlastet wird.
Ja, das ist natürlich die logische Konsequenz. Das geht nicht. Ich meine, jetzt sind wir wieder bei unserem Beispiel bei unseren günstigsten 3 Stunden. Man könnte ja noch, deswegen haben wir jetzt schon mal 3 Stunden in der Betrachtung genommen. Man könnte ja auch 1 Stunde nehmen, dass man zur günstigsten Stunde das nimmt. Dann müsste jeder und jeder in der Straße würde zur gleichen günstigsten Stunde 30 Kilowatt mit 30 Kilowatt seinen Speicher laden an einem Wintertag. Das hält das Verteilnetz natürlich nicht aus. Erstmal, um dem vorzubauen, gibt es ja noch eine andere Regel, dass die jetzt auch aktuell eingeführt wurde. Dieses Jahr haben wir auch viel darüber berichtet. Du ja übrigens auch in unserer Februarausgabe. Ich habe dazu in unserer Juniausgabe auch nochmal was geschrieben, dem Paragraphen 14a, der erlaubt es, den Netzbetreibern ein Signal an die Haushalte zu schicken, ihr dürft jetzt nur so und so viel Kilowatt verbrauchen. Das ist jetzt natürlich nicht so gerne gesehen, dass das passiert, weil das durchkreuzt ja die Idee, dass man ein Energiemanagementsystem hat, was sehr gut plant, wann ich meinen Strom verbrauche und was davon nichts weiß. Im Moment muss man vermutlich noch nicht Angst haben, dass das so oft passiert, so eine Regelung. Aber klar, das wird in der Zukunft kommen. Und deswegen, auch mit Beginn nächsten Jahres, werden auch zeitvariable Netztarife eingeführt. Das heißt, es wird auch ein Signal gegeben, wann man das Verteilnetz günstig nutzen kann und wann es teuer ist, das Verteilnetz zu nutzen, mit der Idee, dass man ein zweites Preissignal hat. Und jetzt kann man sich überlegen, heben sich diese beiden Preissignale einfach auf. Also günstiger Stromenergiemarkt, alle verbrauchen Strom, Netz wird teuer, dann ist nichts mehr günstig. Könnte man meinen, aber da gibt es Leute, die haben sich das ganz genau angeguckt von Agora Energiewende zusammen mit dem Bayerischen Forschungsinstitut FFE. Und die haben ein sehr umfangreiches Szenario gemacht, wo sie sich die haben die Verteilnetze klassifiziert in verschiedene Typen Verteilnetze, haben sich überlegt, wie sind die Kosten, haben sich überlegt, wie viel Verteilnetzausbau braucht man sowieso, haben sich dann überlegt, wie viel Verteilnetzausbau braucht man, wenn man wirklich jeden dynamischen Tarif möglich machen will. Und dann haben sie so ein Mittelweg-Szenario gemacht, wo man ungefähr 90% von den Vorteil des dynamischen Stromtarifs erhält. An 10% geht verloren, dadurch, dass man eben auch diese dynamischen Netztarife hat. Und man hat eben auch einen gewissen Netzausbau, der ist aber weniger als insgesamt an Einsparungen da sind, volkswirtschaftlich. Das heißt, volkswirtschaftlich ist es eine Gewinnsituation.
Okay, wir reduzieren also, oder was heißt wir reduzieren, aber wir haben nicht so hohen Netzausbau, wie man bräuchte, um sozusagen zu allen Stunden jederzeit den dynamischsten und günstigsten Tarif nutzen zu können.
Genau, deswegen wird auch also nächstes Jahr wird es die sogenannten zeitvariablen Netztarife geben. Das sind dann eher festgelegt, das sind dann für gewisse Zeiträume festgelegte Tarife. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es umgesetzt wird. Im nächsten halben Jahr kostet der Netzbetrieb zwischen 7 und 9 Uhr morgens immer besonders viel. Vielleicht, weil da alle mit ihrem Durchlauferhitzer duschen. Zwischen 9 und 12 ist es vielleicht günstig, keine Ahnung. Es wird festgelegt und das bleibt dann so. Aber das wird weiterentwickelt. Es wird dahin gehen, dass es auch bei den Netzgebühren, wirklich dynamische Tarife gibt, die wirklich auch, wo auch dann zum Beispiel berücksichtigt werden kann, dass man weiß, dass morgen der Strom sehr günstig ist und dann kann man schon vorbauen mit höheren Netztarifen. Also das wird ein System, dank Digitalisierung kann man das ja ganz gut optimieren.
Nur nochmal, damit sozusagen klar ist, das ist alles freiwillig. Ne? Man kann freiwillig einen dynamischen Tarif abschließen und man...
Es gibt nicht den Stromhammer,
genau, man kann
oder
auch
sowas
freiwillig.
Hier, es gibt hier keinen habischen genau, Stromhammer. Es ist alles freiwillig.
Genau, auch diese Netzentgelte, die dynamischen, sind auch eine freiwillige Entscheidung, die ich treffen kann, wenn ich steuerbare Verbraucher habe. Also ist nichts, was man jetzt sozusagen, wo man Angst haben muss, dass der Haushalt oder die Kaffeemaschine davon betroffen sind. Okay, also... noch eine Frage zu den Heimspeichern. Ja, die Heimspeicher sind ja in diesem System durchaus wichtig, um die dynamischen Tarife ja weitestgehend nutzen zu können. Aber also sie nutzen dem System, wenn sie aus dem Netz laden und damit überschüssigen Strom abnehmen und die Strompreise glätten. Das hatten wir jetzt besprochen. Aber was Sie ja eigentlich schon bei der Solarstromerzeugung tun könnten, ist diese Erzeugungsspitzen kappen und somit die Stromüberschüsse verhindern, die oder die Stromspitzen verhindern, die ja jetzt manchmal im Netz sind. Viele machen das aber nicht, sondern laden einfach früh ihren Batteriespeicher, sobald so ein Stromüberschuss da ist. Und dann sind die Heimspeicher, wenn die Spitzenzeit mittags kommt, schon voll und speisen dann halt voll den Solarstrom ein, was ja auch jetzt häufiger zu negativen Strompreisen führt. Weil die Leute einfach eine feste Vergütung dafür bekommen. Früher oder eine Zeit lang gab es ja so eine Speicherförderung und Netzanschlussbedingungen, die so dagegen gearbeitet haben. Da gab es so eine 70-prozentige Spitzenkappung oder 60% Leistungsbegrenzung. Aber inzwischen ist das wieder abgeschafft worden. Gibt es jetzt innerhalb dieses neuen Systems mit dynamischen Tarifen, dynamischen Netzentgelten wieder Anreize für netzdienliches Laden?
Nee, an der Stelle nicht. Das ist wirklich, du hast es ja angesprochen, das liegt wirklich daran, dass man feste Einspeisevergütungen hat. Also es gibt keinen, ich meine, das ist ja gerade auch sehr unter Beschuss und sehr unter politisch gesehen, weil man sieht, dass das auch zu relativ hohen EEG-Umlagen führt. Diese EEG-Umlage lag früher auf dem Strompreis, das tut sie nicht mehr. Die wird jetzt direkt aus dem Staatshaushalt bezahlt. Aber das geht eben nach oben, genau aus dem Grund. Und deswegen, das ist so ein bisschen die Frage, wie das weitergeht in Zukunft an der Stelle. Ich meine, umgekehrt will man ja, dass die Leute Photovoltaikanlagen auf die Dächer bauen. Ist sehr sinnvoll, weil sonst dadurch spart man die Fläche. Ich meine, wir hören ja auch die ganzen Probleme, die es damit gibt, dass die Leute jetzt noch mehr bei Wind als bei Photovoltaik, aber dass die Leute eben doch nicht unbedingt das total gern haben, wenn direkt neben ihnen ein riesengroßes Photovoltaikfeld gebaut wird. Und diesen Flächendruck kann man dadurch rausnehmen, dass man die Dächer belegt. Ist ja auch sinnvoll. Was soll, ich meine, Doppelnutzung von Flächen. Aber ob man das auf die Art macht, wo man keinen Anreiz hat, den Strom nicht dann einzuspeisen, wenn man ihn überhaupt nicht braucht, das ist schon eine Frage.
Jetzt sind diese ganzen Aufgaben, also dynamische Stromtarife im Blick behalten, den Solarstrom im Blick behalten, die Wetterprognose wahrscheinlich im Blick behalten und die Netzentgelte, das sind ja sehr viele Aufgaben, die dieses Energiemanagementsystem handeln muss. Gibt's da schon Systeme, die das alles können?
Ja, gibt es. Also das haben, ich meine, da gibt's etliche. Wir haben eine Übersicht dazu in unserer Juni-Ausgabe abgedruckt. Wir haben auch einzelne vorgestellt. Die Übersicht, die haben wir zusammen mit der Hochschule Ansbach gemacht, dem Thomas Haupt. Das werden wir vermutlich auch so weitermachen. Und da kann man sich das angucken, wie das mit den Funktionen ist. Es gibt auch Systeme, die auch schon das ganze Programm können. Wir hatten es ja vorhin ganz am Anfang. Also die einfachen Systeme, die gucken sich ja, man kann sich ja das runterladen, was die Kosten im Day-Ahead-Markt sind. Die gucken sich nur die Day-Ahead-Kosten an und optimieren danach. Die etwas schon weiterentwickelten Systeme, die haben eine Schnittstelle zu dem dynamischen Stromanbieter. Schnittstellen sind immer schwierig, deswegen im Augenblick heißt das dann natürlich auch meistens, dass man festgelegt ist auf einen dynamischen Stromanbieter. Das ist eine Situation, die viele nicht so gerne haben. Die möchten gerne, dass trotzdem die Wahlmöglichkeit da ist für den Kunden. Da geht gerade die Entwicklung hin, dass man da Schnittstellen standardisiert und Systeme baut, wo es dann auch möglich ist, dass die Energiemanagementsysteme mit dem dynamischen Stromanbieter kommunizieren können und es trotzdem die Möglichkeit gibt, den Stromanbieter zu wechseln. Das ist das, was im Augenblick noch nicht so gut funktioniert. Also da wüsste ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, bei welchem das überhaupt funktioniert. Also bei denen, wo es geht, da ist man festgelegt auf einen bestimmten Anbieter.
Jetzt sind die Leute ja konservativ, was ihre Stromtarife angeht. Ja, es gibt ja tatsächlich Leute, die sind noch beim Grundversorger, und wechseln halt nicht andauernd und nicht so gerne. Hast du eine Idee, wie sich zunehmender Einsatz von dynamischen Tarifen auf die Fixtarife auswirken wird, wenn alle sparen, wer bezahlt die Rechnung?
Naja, also ich meine, klar, ich meine, ich frage mich natürlich auch, ob es ist ja vielleicht so ein bisschen wie bei der Telekommunikation. Da gab es die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes und das hat ja erstmal dazu geführt, dass die Telefongebühren deutlich gesunken sind. Und das führt dann auch dazu, dass manche Anbieter vielleicht in Schwierigkeiten kommen. Das wird, wie das ausgeht, weiß ich nicht. Man sagt ja immer, dass auch Stromkunden also viele sehr konservativ sind. Die haben einfach keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Das ist natürlich für die Versorger eine Chance, die nach wie vor Strom zu hohen Tarifen verkaufen wollen. Tendenziell würde ich sagen, dass der Wettbewerb dadurch steigt, dass natürlich ein Preisdruck im Markt entsteht. Wie groß der ist, ich kann das nicht einschätzen. Wie lange es dauert, bis in nennenswerten Maße sich die Verbraucher die Verbraucher die Frage stellen, ob sie jetzt wirklich den hohen Grundversorgerstrompreis zahlen müssen.
Und wie es jetzt in die Zukunft geblickt, dein Eindruck ist, dieser dynamische Stromtarif, ist das wirklich ein Hype oder eine Welle, die wieder vergeht? Ich stelle mir vor, wenn das erneuerbare Energiesystem voll ausgebaut ist, hatte ich früher mal gelesen, könnte es dazu führen, dass die Leute eine Flatrate-Strom haben, ja, praktisch, weil da ja nicht mehr keine variablen Kosten, sondern nur noch Fixkosten verursacht. Sind die dynamischen Tarife jetzt nur eine Welle, weil wir halt gerade so ein Problem mit dem Netz haben, oder sind sie gekommen, um zu bleiben?
Also ich glaube, sie sind gekommen, um zu bleiben. Aber vielleicht, der Punkt mit den Geschäftsmodellen, den sollten wir vielleicht noch ansprechen. Also das eine sind so kleinere Unterschiede in den Energiemanagementsystemen, wie die arbeiten. Wobei ich glaube, im Prinzip ist da der Weg klar. Die werden sich alle in die ähnliche Richtung entwickeln. Aber das andere ist natürlich das Geschäftsmodell. Auch heutzutage gibt es Anbieter, also gerade im Zusammenhang mit Photovoltaik und Stromspeicher, da gibt es ja zum Beispiel Sonnen, ist einer der Pioniere in dem Gebiet und haben auch als erstes die Flatrate angeführt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, dass da sozusagen diese Flexibilität, diese dynamischen, auch die Nutzen sind auch bei den dynamischen Stromtarifen vorne und auch übrigens bei der Einspeisung nach Spotmarktpreisen bei der Optimierung, also sozusagen das gleiche auf der Einspeiseseite, was auch sehr wichtig ist für das Stromsystem. Aber dort wird es eben über Flatkosten abgedeckt. Derjenige, der das damals eingeführt hat bei Sonnen, Philipp Schröder, der ja jetzt erst Startup oder inzwischen große Unternehmen 1,5 aufgebaut hat, die gehen genau den anderen Weg. Die haben eine App gebaut, die extrem transparent ist mit den Trans und keine Flat mehr hat. Also ich glaube, dass das die Richtung ist, in die es gehen wird. Aber es gibt beides auf dem Markt und vielleicht hängt es ein bisschen vom Charakter der Verbraucher ab, was man lieber hat.
Dann bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Also es bleibt ja spannend, ja, auch in Bezug auf diese dynamischen Netzentgelte und natürlich auch in Bezug auf die ganzen Energiemanagementsysteme, auch ob man das sozusagen nachrüsten kann. Kann ich denn meinen Batteriespeicher, der ja eigentlich nicht dafür installiert worden ist, um Strom aus dem Netz zu ziehen, kann ich den dazu bewegen, überhaupt Netzstrom zu laden, ja?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist natürlich immer ein Problem oder eine Herausforderung, wenn man Bestandssysteme hat und sich was ändert, ob die fit sind für das Neue. Also ich fange erstmal mit einer Komplikation an, die man vermeiden muss. Also das haben wir jetzt schon öfter gehört. Ich habe einen Photovoltaik- und Batteriespeicher vor ein paar Jahren installiert. Jetzt habe ich meine Wallbox dazu gekauft und ein Elektroauto. Und jetzt denke ich, naja, zumindest das Elektroauto will ich jetzt mit dynamischen Tarifen laden. Dann hole ich mir so eine entsprechende App, mit der ich das machen kann. Und was passiert dann? Dann sagt die App dem Elektroauto nachts um 3, jetzt lade bitte, weil der Strom ist billig. Was passiert aber? Der Batteriespeicher ist voll. Der Batteriespeicher weiß gar nicht, dass er nicht entladen soll. Das Auto zieht Strom und macht rucki-zucki den Batteriespeicher einfach leer. Und das ist was, das ist ganz schwer, weil nämlich das Energiemanagementsystem dieses älteren Systems noch überhaupt nicht weiß, was ein dynamischer Stromtarif ist und dass es das irgendwie berücksichtigen können sollte. Es gibt aber auch Systeme, die kann man updaten. Das ist natürlich, wie zum Beispiel, jetzt komme ich nochmal auf unser Event auf der Intersolar zu sprechen. Da war auch Fenicon zu Gast, also ein Anbieter von Heimspeichersystemen. Die haben wirklich dezidiert das Konzept, dass sie Energiemanagementsysteme bauen, die offen für Änderungen sind und die offen eine Schnittstellen haben und offen, wo man auch zum Beispiel dann die dynamischen Strompreisanbieter wechseln kann. Wenn man sich das anguckt, ist das schon eine ganz wichtige Herangehensweise, dass man Systeme baut, die sich anpassen können, weil es wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun. Das können aber auch noch andere Systeme. Also das ist jetzt nicht nur Fenicon, wo das möglich ist. Es gibt auch etliche Systeme, wo das auch möglich ist.
Das heißt, wenn man sich jetzt sozusagen das System erst zulegt, dann muss man mit seinem Installateur sprechen und schauen, dass der halt wirklich ein System auswählt, was nachrüstbar ist, was Online-Update zum Beispiel anbietet, um halt auch für die Zukunft gerüstet zu sein, weil da ja noch ganz viel auf uns zukommt, ja.
Genau, das ist die Herausforderung.
Dann vielen lieben Dank für das Gespräch. Wie bereits mehrmals gesagt, mehr zum Thema finden Sie in unserem Magazin. Dort gehen wir ins Detail, was Kommunikationsprotokolle angeht, Cloud-Steuerung versus lokale Steuerung zum Beispiel. Da geht es auch ein bisschen um bidirektionales Laden und um viele weitere Themen, die wir jetzt heute nur so am Rande angeschnitten haben. Unter anderem ist in dem Magazin natürlich auch unsere aktualisierte Heimspeicherübersicht mit mehreren hundert Heimspeichern und deren Energiemanagementsystemen und der Frage, was die alles so können. Das kann man alles, wie gesagt, zum Teil bei uns auf der Homepage, zum Teil bei uns im Magazin nachlesen. Außerdem gibt es noch einen Modulschwerpunkt. Da stellen wir die neuen Trends bei den Photovoltaikmodulen vor und diskutieren Qualitätsthemen, zum Beispiel Glasbruch. Oder wir fragen auch, welche Chancen haben noch Glasfolienmodule und wie genau sind eigentlich die Leistungsangaben. Falls Sie das Magazin bestellen möchten, erhalten Sie wie immer 10% Rabatt auf unserem Webshop mit dem Code Podcast10. Weitere Informationen zu den Photovoltaik-Themen finden Sie auf der Webseite www.pv-magazine.de. Dann danke ich Ihnen wieder fürs Zuhören. Kommentare können Sie gerne per E-Mail schicken an podcast@pv-magazine.com. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.